Herzlich willkommen zum Leadzeit Podcast, deiner wöchentlichen Dosis B2B Sales und Marketing.
Willkommen, Christian.
Willkommen, Hans. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Folge 4 heute. Was
Folge
für ein
4.
Thema besprechen wir denn?
Also, wir hatten uns vorgenommen, so ein bisschen Marketing für Agenturen, beziehungsweise Lead-Generierung für Agenturen. Wie gehen die allgemein mit Neukundengeschäft um?
Ja, da gehe ich mal davon aus, dass du dich damit auskennst, ne?
Also für die, die es nicht wissen, ich habe eine kleine eigene Agentur. Quite Bold heißt die. Wir sind nicht allzu groß. Ich glaube, wir sind jetzt 6 Leute. Und genau, da haben wir, glaube ich, die einen oder anderen Insight, den wir heute mit euch teilen können, denke ich mal.
Okay, und kannst du mal so ein bisschen mehr zu QuietBolt sagen für alle Zuhörer, die QuietBolt nicht kennen? Auf was seid ihr spezialisiert? Was macht ihr? Was habt ihr so für Kunden?
Also klassische, oder was heißt klassische? Vielleicht gar nicht so klassisch, finde ich. Wir positionieren uns relativ stark im strategischen Segment. Heißt, irgendwie verstehen, wie verdienen Kunden Geld und wie können wir, welche KPIs korrelieren im Endeffekt damit in dem Unternehmen und wie können wir diese KPIs beeinflussen durch unterschiedliche digitale Maßnahmen. So, das ist im Endeffekt unser Kernbusiness. Und dann haben ich und meine Kollegen halt auch jahrelang die verschiedenen digitalen Kanäle betreut, dass wir dann auch genau da einmal reinspringen können und sagen, ja, okay, wir können das im Endeffekt auch für euch umsetzen.
Okay.
Aber der Fokus liegt im Endeffekt sehr auf dem strategisch-taktischen.
Okay. Und welche Kanäle? Also für welche Kanäle beratet ihr da? Nicht, dass jemand jetzt auf dich zukommt und da irgendwie eine, weiß nicht, Out-of-Home-Kampagne haben möchte oder so.
Also auch für auch den Autofunkkampagnen.
Meine neue Herausforderung, gell?
Da gibt es einen Zahnarzt in Südmünchen, für den haben wir auch schon Out-of-Home-Kampagnen erstellt.
Okay.
Aber grundsätzlich, der Fokus ist ganz klar digital. Also die klassischen Social-Media-Plattformen logischerweise, also Google Ads natürlich, alles, was sich im Internet befindet, würde ich sagen.
Okay, wunderbar. Klasse, vielen Dank. Und jetzt aus deiner Agenturinhabererfahrung, was sind denn so, ich sag mal, typische Lead-Generierungsmaßnahmen, um neue Kunden zu gewinnen? Oder finden die Kunden alle dich und sagen so, hier der Hans ist ein cooler Typ, nette Frisur, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. Ist das die Hauptmarketingmaßnahme oder was hast du bisher in der Vergangenheit schon ausprobiert und was hat aus deiner Sicht funktioniert und was sollte man dabei beachten?
Ja, also der Agenturmarkt ist ja allgemein überflutet mit unterschiedlichsten Spezialistenagenturen, natürlich auch Freelancern und die Range von den Leuten, die dort die aktiv sind, die reicht halt vom absoluten Junior bis hin zum High Expert in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, dass Kunden gar nicht mehr wirklich so durchdringen können. Wem können Sie da jetzt vertrauen? Also ich hundertprozentig kann ich dir sagen, dass, oder so gut wie jeder Kunde, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat mindestens ein oder zwei oder sogar noch mehr schlechte Erfahrungen mit einer Agentur gemacht. Einfach weil, also am Ende ist es ein People-Business, so, die du hirest als Kunde in der Regel oder als Marke, nicht die Agentur, sondern die Leute, die gerade dann in der Agentur für dich arbeiten. Und am Ende ist es so, in der Vergangenheit haben mir einfach genug Leute auch schon vertraut. Also ich bin da relativ privilegiert, dass ich halt für ein paar verschiedene Agenturen arbeiten konnte. Auch der Zugang zu Facelift beispielsweise mit diesen 3 Millionen Sales-Leuten, die da aktiv sind.
3 Millionen ist
Plus minus, plus
nicht
minus.
mehr.
Nicht mehr. Alleine dieser Zugang und dann das daraus entstandene Netzwerk erlaubt mir einfach, auch daraus zu zehren. Also, die haben halt irgendwann schon mal mit mir zusammengearbeitet und wissen, dass ich gute Arbeit mache und gleichzeitig aber auch ein ganz okayer Typ bin. Und wenn das zusammenkommt, ist das eigentlich meistens die Basis, wo, wenn bei denen irgendwo aufploppt, ah, okay, wir brauchen hier einen, Social Media oder Digitalstrategen oder Experten, fällt bestimmt mal mein Name, würde ich sagen.
Und denkst du, das ist der wesentliche differenzierende Faktor? der notwendig ist? Oder gibt es dann irgendwie weitere differenzierende Faktoren aus deiner Sicht Richtung Kanalexpertise oder ähnliches? Ne? Du sagst ja klar, irgendwie strategische Positionierung, den Kunden dabei zu helfen. Also vielleicht kannst du auch so ein bisschen einen Ausblick geben, so wie haben sich die Kanäle vielleicht auch in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert und entwickelt. Also ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, als ich sag mal, sehr viel so manuelle Tätigkeit bei Kampagnen notwendig war. Und wie du, ich sag mal, wie sich das ein Stück weit entwickelt hat und wie du vielleicht auch, ich sag mal, die Trends, nicht Trends im Sinne von Marketing-Trends, aber so das Aussteuern von Kampagnen in Zukunft siehst.
Also am Ende sind es, glaube ich, zwei Faktoren, die da wichtig sind. Also wie ich gerade schon gesagt habe, People Business. Das zweite ist im Endeffekt, wie strategisch arbeitest du als Agentur? Also es gibt ganz, ganz viele Anbieter da draußen, die wollen dir im Endeffekt die Operations verkaufen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit das Ineffizienteste, was ein Kunde machen kann, sowas rauszugeben. Also im Endeffekt No-Brainer-Aufgaben, eine Kampagne an- und auszustellen, 5 Assets in Canva bauen. Das sind alles Sachen, die Kunden sinnvoll in-house anbieten können und für die sie aber potenziell für Agenturen Geld bezahlen initial. Und das werden Kunden logischerweise auch und Marken irgendwann raffen. Und dann logischerweise in-house. Das heißt, alles Kapazitäten, die aus dem Agenturmarkt potenziell rausfallen werden. Was aber immer bleiben wird, und ich glaube, das ist jetzt auch schon ein großer Differenzierungsfaktor und ein Faktor, den Kunden bei uns auch sehr wertschätzen, ist, dass wir halt strategisch mitdenken. Also tiefes Verständnis für das Businessmodell des Kunden, wie verdienen die Geld und wie beeinflussen im Endeffekt digitale Kanäle genau diese Erfolgsfaktoren beim Kunden.
Absolut, ja, ich sehe durchaus Parallelen zum Software-Sales, wo es auch immer mehr dahin geht, noch nicht bei allen angekommen, ein tiefgreifendes Kundenverständnis aufzubauen, zu verstehen, so was ist das Geschäftsmodell des Kunden, was die Wertschöpfungskette des Kunden und wie kann ich eigentlich als, ich sag mal, mit meiner Software oder meiner Lösung oder dann in deinem Fall mit der Dienstleistung eigentlich auf die Ziele dann auch entsprechend einzahlen, ne? Und da, ich sag mal, tiefer in die Kundenbedürfnisse halt reinzugehen. Das ist so meine Wahrnehmung, wie sich der Markt halt auch so ein Stück weit verändert hat. Und du hast nicht mehr so dieses, ja, eher transaktionale, so ja, von einem Dienstleister zum nächsten springen und auch da so ein Stück weit, ja, die rein operativen Tätigkeiten abzudecken, ne? Sondern wesentlich strategischer halt in die einzelnen Themen reinzugehen. Ne? Und jetzt so aus deiner Expertise mit mehr als 10 Jahren Performance Marketing, Digital Marketing, Social Media Marketing, wie auch immer du es dann nennen willst oder in welchem Deckmantel du es zusammenfassen willst, wie hat sich das, warum ist das operative Geschäft jetzt nicht mehr, ich sag mal, so ein differenzierender Faktor?
Also im Endeffekt Meta und Google versuchen es einem ja leichter zu machen. So, und auch alle anderen digitalen Plattformen da draußen. Die Ads Manager werden, also das war früher eine Wissenschaft. Also wenn du dich noch an unseren damaligen Chef Thea Töpfer erinnerst, der hat immer gesagt, Workshops versucht die Leute zu überfordern, dann buchen sie es im Nachgang auch. Was aber auch relativ leicht war, weil wenn du den Leuten den Ads Manager gezeigt hast und was da alles passiert, dann ist das schnell überfordern, fairerweise. Und die werden dich safe danach buchen. Jetzt würde ich sagen, es wird durchaus leichter. Also es ist immer noch nicht von 0 auf 100, dass du dich da sofort dadurch navigieren kannst, aber es ist weit einfacher, eine Anzeige zu erstellen. Und auch dieses gesamte, okay, ich muss ein spezifisches Targeting haben oder ich brauche jetzt verschiedene Anzeigengruppen und da stelle ich technisch im Klein-Klein vieles um. Das ist heutzutage auch nicht mehr so. Es gibt für jedes Ziel da draußen, was ein Unternehmen hat, ein Best Practice Setup. So. Da gibt es kein Schwarz-Weiß in dem Bereich. Und am Ende ist es das Creative, was entscheidet. Also, da sind wir dann sehr auf einer kommunikativen Ebene, wo die Range dann aber riesig groß ist. Und da sind dann strategische Faktoren, also dass man kommunikativ auf der Höhe ist, Unternehmen verstanden hat, was sind die tatsächlichen, was die Value Proposition, die das Produkt oder die Dienstleistung liefert. Das zu verstehen, ist viel, viel wichtiger dann am Ende.
Okay, spannend. Genau, also ein Stück weit zurück zu dem eigentlichen Thema. Geht ja darum, wie können Agenturen eigentlich Leads generieren oder neue Kunden gewinnen? So, was sind da so deine Erfahrungen? Jetzt, ne, du sagst 6 Mitarbeiter oder insgesamt seid ihr 6 Leute. Du hattest irgendwann noch mal erwähnt, dass du mehr als 10 willst du nicht. Und in 5 Jahren sprechen wir uns dann wieder und dann sind es auf einmal 50. Und du sagst, du wolltest das ja alles nie. Und kommst aus der Nummer jetzt nicht mehr raus, aber ich sag mal, schwimmt man halt mit dem Erfolg, das ist ja auch okay. Also was sind so aus deiner Sicht, also du könntest jetzt ja Kampagnen schalten, das sieht man ja auch immer wieder, ist das naheliegend, da Lead-Generierungskampagnen zu schalten oder was sind jetzt wirklich Dinge, die für dich ganz praktisch auch funktioniert haben, ne? In Form von Partnerschaften oder auch hast du irgendwie Leute auch nach kalt angeschrieben oder ist es wirklich reines Netzwerk?
Ja, also ich würde sagen, ist es wirklich zu 90% Netzwerk, das aber nachhaltig gepflegt. Also und das muss auch gar nicht auf natürlich, also zum einen natürlich, ey, man trifft sich immer noch mit vielen Leuten von damals aus der Agenturwelt. Auf der OMR nimmt man sich wirklich die Zeit und geht alle ab und spricht auch mal mit denen. Und es passiert ja auch ganz natürlich, weil man die ja auch meistens immer ganz gerne mag. Aber ich glaube, der größte Hebel hierbei ist am Ende mein LinkedIn-Newsletter. Also da werde ich von unterschiedlichsten Seiten immer wieder angesprochen. Also die View-Zahlen sind super übersichtlich. Ich glaube, das sind 600 Leute, die dem folgen. Die Reichweiten auf den Postings, die belaufen sich so bei 400 bis 500. Also wirklich übersichtlich. Aber ich glaube, der große Hebel hierbei ist die Konsistenz. Also der Newsletter hat immer Mehrwert. Also er liefert immer Insights mit, die die Leute vorher nicht hatten. Und er stellt mich ins Zentrum als Experte dar. Und ich glaube, das Wichtige ist, was hier passiert, ich habe in der Vergangenheit, wie gesagt, gute Arbeit geleistet. Die Leute mochten mich. Und jetzt tauche ich aber zumindest einmal die Woche in deren Feed auf und erinnere sie quasi dran, dass ich existiere. Weil am Ende, die können mich ja noch so sehr mögen, wenn ich nicht top of mind bei den Leuten bin, wenn die an Social-Media-Experten, Performance-Marketing-Experten, Digital-Strategen denken, also halt irgendein Thema in dem Umfeld, dann ist dem ja auch nicht geholfen. Und das ist halt ein super Tool, und da sehe ich LinkedIn auch immer ganz, ganz weit vorne, um immer wieder ins Relevant Set der Leute zu rücken.
Spannend. Und wie würdest du das betrachten hinsichtlich, also Personal Branding, also du als Person, also die Bedeutung du als Person und dann Quite Bold als Marke? Ne? Ich habe da auch so eine Sicht drauf, wie sich das entwickeln wird, aber würde mich ja interessieren, so jetzt vor allem, da du das ja praktisch machst mit dem Newsletter, so nehmen die Kunden dich eher als, ich sag mal, hey, das ist der Hans Ratzmann war und das ist eigentlich die Brand, oder nehmen sie dich eher als Quite Bold war?
Ja, also ich glaube, es wird noch viel ich als Person wahrgenommen. Also let's be honest, die Leute kommen wahrscheinlich, weil ich in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet habe und demnach empfehlen sie uns halt über mich weiter. Ich bin privilegiert genug, dass ich mittlerweile echt ein super gutes Team habe. Da bin ich auf jeden Fall im Auftragsklärungscall dabei, aber überlasse uns dem Team das Reden. Und die haben dann die Chance, innerhalb von 30 Minuten Auftragsklärung relativ gut sich auch als Experte darzustellen. So, und im Endeffekt geht es nur darum, als Experte wahrgenommen werden, Trust aufzubauen, dass man die Aufgabe erfüllen kann, die der Gegenüber einem stellt.
Ja, total. Also spiegelt sich auch so mit meiner Wahrnehmung auch so von der, ich sag mal, von den Algorithmen her. So, wenn du, ich hatte mal einen Workshop gemacht Richtung LinkedIn und welche Elemente dann eigentlich wichtig sind, ne? Also persönliches Profil versus Unternehmensprofil versus Gruppen sogar, ne? Um, ich sag mal, Sales-Marketing-seitig LinkedIn als Kanal zu nutzen. Ne? Gruppen hat so gut wie gar keine Relevanz aus meiner Sicht, nach wie vor nicht. Dann hast du das ganze Thema so Brandpage, das hat aber eher so ein bisschen Branding-Effekt, aber auch die Reichweite und das Engagement ist halt super überschaubar, weil du hast früher so dieses so Nutzer will mit der Marke interagieren. Das kann man irgendwann nicht immer so ganz, ganz, also vor 15 Jahren so Telekom hilft, habe ich mal so ein Projekt mitgemacht und begleitet. Ne? Und da ging es auf einmal so die Marke mit dem Nutzer zu interagieren, ne? Dass da eine Interaktion stattfindet. Das war so revolutionär und ganz neu. Ne? Und dann hat man es ja auch im Social Media gesehen, dass diese Interaktion in irgendeiner Form stattgefunden hat. Und ich habe so jetzt das Gefühl, dass es halt super viel, auch durch ne, Influencer, durch Podcast-Hosts, durch ich sag mal, Personen auf Public Interest in irgendeiner Form, du ein 1:1 Engagement in irgendeiner Form hast. Ne? Und dann geht es halt sehr viel um diese einzelne Person in der Interaktion mit der Audience, mit der Community. Ne? Und das spiegelt sich ja in deinem Fall auch wieder. Das heißt, da auch, glaube, der Trend ist so, du musst, in Zukunft relevant zu sein, musst du auch als Mitarbeiter von Unternehmen oder du musst einzelne Leute identifizieren, die als Experten herausstellen, als Thoughtleader herausstellen und darüber eigentlich so deine Kernbotschaften transportieren. Und das ist natürlich also schon ein, ich will nicht sagen Paradigmen-Shift, aber es ist schon eine Veränderung in der, so wie führe ich denn eigentlich eine Marke und wie führe ich das nach außen und wie nutze ich diese Kanäle denn eigentlich für mich? Würdest du damit einhergehen oder hast du da vielleicht noch eine andere Sicht drauf?
Ja, also fairerweise, für alle Kunden, die ich gearbeitet habe, habe ich es bisher nie geschafft, eine LinkedIn-Page zum Fliegen zu bringen. Also es ist einfach, die Leute interessieren sich nicht für das Unternehmen. Die interessieren sich aber für die Leute dahinter. So. Und wenn man die richtigen Leute mit dem richtigen Content versorgt, dann kann das halt steil gehen. Was ich ganz gerne mache, ist sinnvoll, die Seite mit zu integrieren. Heißt, das machen wir, glaube ich, bei QuietBullet noch zu wenig, weil ich es mehr von meinem Account pushe. Einfach hat einen höheren Trust-Faktor, aber was man immer machen kann, ist neutralen Content, der trotzdem Mehrwert liefert, logischerweise, zu einem Thema von der Seite aus erstellen und den dann als Person jeweils teilen, um seinen eigenen Insight dort zu liefern. Also beispielsweise, wir haben einen coolen Case mit KFC gemacht, beispielsweise, auf TikTok und den teilen wir jetzt auf unserer QuietBullet-Seite auf LinkedIn. Ich mache im Endeffekt nichts anderes, als genau diesen Beitrag zu nehmen und zu teilen und nochmal ein, zwei Insights zu liefern, vielleicht ein, zwei Leuten noch zu danken, zu sagen, ah, okay, ey, übrigens, dieser Teil war besonders spannend aus dem und dem Grund. Halt nochmal zusätzlichen Mehrwert zu liefern durch meinen eigenen Post. Und so habe ich quasi meine Seite genommen, sie nochmal uplifted und habe daraus nochmal ein inkrementelles Content-Piece allein für mich gemacht. Und Leute unterschätzen auch, also das wird ja häufig auch immer ganz, oder wird ganz, ganz häufig auch gesagt, oh ja, Beiträge resharen und so weiter von anderen Seiten, das funktioniert nicht. Also bis jetzt habe ich mindestens genauso viele, also prozentual mindestens genauso viele Shared-Posts mit großer Reichweite gehabt, wie Original-Posts von mir mit großer Reichweite.
Okay, spannend. Und wenn du jetzt solche Posts verfasst, gibt es da Best Practices? Also der Grund, warum ich frage, ist ja so ein Stück weit, du hast ja gesagt, so Netzwerk ist ein super relevantes Thema. Das Netzwerk bringst du halt vor allem aus deinen, ich sag mal, vorigen Tätigkeiten mit bei den Agenturen, Unternehmen, bei denen du gearbeitet hast. Das heißt, es war in irgendeiner Form schon da. Dann hast du dich entsprechend positioniert. Vor allem, ich sag mal, Hans Ratzmann, der hat Ahnung, der weiß, worum es geht. Und jetzt nutzt du letztendlich, das höre ich so ein Stück weit raus, LinkedIn als Customer, nicht nur Retention-Kanal, sondern auch um das Netzwerk eigentlich wieder zu aktivieren. Ne? Also natürlich auch deine bestehenden Kunden halt irgendwie zu, zu halten, aber vor allem um dein Netzwerk wieder zu aktivieren. Ne? Und das vor allem halt über die, ich sag mal, deine persönliche Brand, über deinen QuietBullet Newsletter, den ich übrigens auch ab und zu mal lese, auch wenn es nicht immer so relevant für mich ist, aber das hat wahrscheinlich auch mit der persönlichen Beziehung zu tun, die wir zueinander haben, dass ich dann irgendwie sage so, hey, ich glaube, der Hans Ratzmann hat irgendwie ganz, ganz gute Sachen zu erzählen. Genau, und so die Frage, was ist so ein, jetzt bei einem LinkedIn-Post zum Beispiel oder bei so einem Newsletter, was würdest du sagen, sind so die Best Practices, die man dort beachten sollte, damit man genau das Ziel erfüllt von, hey, Netzwerk wieder aktivieren, damit du die Sichtbarkeit hast, weil am Ende des Tages kämpfst du ja mit dem Algorithmus und versuchst halt irgendwie möglichst hohe Reichweiten darüber zu erzielen.
Ja, also am Ende geht's um Relevanz. Das habe ich, glaube ich, auch schon in einer anderen Folge mal gesagt. Man muss von dem ersten Wort ab an im besten Fall direkt Relevanz liefern für die Zielgruppe, die den Post sieht. Und im Endeffekt ist es so, dass die Leute, die kennen mich über digitales Marketing, so, und ich möchte weiterhin als Experte da wahrgenommen werden. Das heißt, ich muss den digitalen Marketing-Content liefern. Etwas, was genau in diese Kerbe schlägt. Besseres Beispiel in die Richtung ist tatsächlich auch ein bisschen mehr bei dir im Business. Ich hatte da auch mal mit einem gemeinsamen Kollegen gesprochen, der hat mich eine ähnliche Sache gefragt, so, ey, okay, was kann ich jetzt vielleicht so für Content auf LinkedIn posten? War auch im Sales und hat aber so ein HR-AI-Tool betreut. So. Und jetzt hat er ja die Möglichkeit, okay, er kann jetzt, also sein Ziel ist ja eigentlich, mehr Sales zu generieren, dass er stärker dieses Tool vertreiben kann. So, dafür möchte er gerne LinkedIn nutzen. Es wird ihm aber nichts bringen, über seine eigentliche Expertise zu schreiben, das Sales, in dem er richtig gut ist. Das heißt, er könnte jetzt super klasse Sales-Tipps geben und direkt seinen Einstieg machen über, das sind die, weiß ich nicht, so habe ich genau diesen Lead einmal qualifiziert, also ähnliche Sachen, über die wir vielleicht letzte Woche nochmal schon gesprochen haben. Das wird die Zielgruppe, die dieses, also das wird vielleicht seine Audience, sein Netzwerk interessieren, weil er vielleicht viele andere Sales-Leute mit am Start hat, aber es wird nicht auf sein Ziel einzahlen, dieses HR-AI-Tool zu verkaufen. So. Wenn er hingegen sich als Experte für HR und AI positioniert, obwohl er Sales-Person ist, dann wird er als, dann wird er von potenziellen Kunden als Thought-Leader wahrgenommen und kann die halt viel, viel stärker bedienen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, einmal klar das Ziel definieren. Und im besten Fall stimmt das Ziel am Ende auch mit deiner aktuellen Audience überein, die du erreichen möchtest. Also ich habe viele Leute, die kennen mich aus dem digitalen Marketing. Ich komme aus der Bubble, die interessieren sich wahrscheinlich potenziell dafür. Das heißt, mein Netzwerk ist bereits dahingehend ausgelegt. Das heißt, ich versuche Content genau in diese Richtung zu machen und versuche auch möglichst wenig off-topic zu machen.
Ja, ich glaube, das wird, also das ist zumindest meine Wahrnehmung von dem, was ich so mitbekomme aus dem Markt, dass sich auch so die Art und Weise, wie du Vertrieb machst und wie du als Vertriebsperson wahrgenommen wirst und welches Wissen du eigentlich brauchst, sich verändert. Ne? Früher war das, ich sag mal, früher ist das auch immer so, vor 5 Jahren, sehr transaktionales Geschäft. Ne? Du hast halt die Kundenbeziehung gemanagt und versucht, Sachen voranzutreiben und hast dann in der Regel irgendwie einen Experten zu einzelnen Themen. Und meine Wahrnehmung und auch Hypothese für die Zukunft ist halt, dass du technisch wesentlich versierter sein musst. Du musst halt in der Lage sein, diese technischen Zusammenhänge auch viel früher zu verstehen. Das war auch in meiner Zeit bei MongoDB. Da wurde sehr, sehr viel in Trainings und Schulungen investiert. Und als ich da angefangen habe, ich habe keine Ahnung von Datenbanken gehabt. Also ich hatte so eine grobe Vorstellung davon und musste mir das dann auch entsprechend alles aneignen. War ich jetzt derjenige, der halt Fragen gezielt für den Kunden immer beantworten konnte, mit absolutem Selbstbewusstsein eher weniger. Dafür hat man dann halt schon noch Experten, aber man braucht diese Expertise im Moment auch durch diese Komplexität, die bei den Kunden natürlich herrscht, vor allem im Enterprise Sales, durchnavigieren zu können und dann auch, ich sag mal, Deals und Opportunities qualifizieren zu können. Ne? Und das geht ja so ein Stück weit einher mit dem, was du auch sagst. Ne? Es reicht dann nicht mehr aus, nette People-Typ zu sein, sondern du brauchst halt auch weitere Skills. Ne? Und da würde ich halt immer sagen, so, du brauchst halt irgendwie, du musst irgendwie in der Lage sein, strukturiert zu arbeiten. Du musst halt in der Lage sein, Menschen mitzunehmen und diese Beziehung zu pflegen. Und du brauchst aus meiner Sicht halt dieses vor allem technische Verständnis. Ne? Das ist aber weniger als im Agenturumfeld, aber dieses technische Verständnis kann vielleicht im Agenturumfeld sehr stark mit so Plattformexpertise zusammenhängen. Ne? Und ja. Das heißt, die Rollen verschieben sich dann natürlich auch mal ein Stück weit. Spannend.
Auf jeden Fall. Also am Ende ist es ja, wie du auch vorhin schon gesagt hast, du musst halt auf einem gewissen Gebiet als Experte wahrgenommen werden. So, Kunden erwarten das mittlerweile und die. Also ich glaube, verschiedene Sales-Techniken hat man irgendwo auf unterschiedlichster Ebene halt bereits durchschaut, in Anführungszeichen. Diese reine Hustle-Kultur wirst du halt in der Form nicht mal so richtig durchsetzen können. Am Ende, wenn du mit 5 Personen sprichst, sticht halt die hervor, die halt Ahnung hatte von der Plattform, würde ich sagen.
Ja.
Das überträgt sich halt.
Ja, du brauchst halt Kompetenz, ne? Also das und diese Kompetenz musst du ausstrahlen, ne? Also das jedes Mal, wenn ich, also ist ein anderes Business, aber wenn ich von der Telekom angerufen werde und dann 2, 3 Nachfragen habe und dann auf einmal die andere Person auflegt, weil sie es nicht beantworten kann, und ich kann die in 2 Minuten googeln, ist halt irgendwie ein undankbarer Job. Die tun mir auch immer furchtbar leid und ich bin da manchmal auch ein wenig gemein, aber genau, das erwarte ich halt einfach mittlerweile. Was meinst du?
Das kann ich mir sogar am Telefon bei dir vorstellen.
Ja, ich kann schon auflaufen lassen. Nicht meine beste Seite, ne? Aber wir haben ja alle so Schwachpunkte.
Ach, bei Causation.
Genau, wir kommen ja so ein bisschen, ich habe mal ans Ende, so abschließende Frage, so, welche Rolle spielen denn eigentlich Pitches noch? Also jetzt auch auf Events, pitchst du da Quiet Bowl, was du halt irgendwie anders machen kannst, was du differenzieren kannst, hast du da so einen Dreizeiler, den du immer wieder raushaust, hast du so Decks, die du vorbereitest mit 45 Slides, um die Kunden da zu begeistern, wird man noch zu Pitches eingeladen in deinem Umfeld jetzt, wie siehst du das Thema?
Ja, also das Gute ist, dadurch, dass wir keine klassische Kreativagentur sind in dem Maße, können wir ganz gut ohne Pitches leben. So. Also ich würde auch sagen, wir pitchen nicht. Das stimmt immer nur so bedingt, weil wann fängt ein Pitch an, wann hört ein Pitch auf im Endeffekt? So. Haben wir schon für einen Kunden ein kostenloses Audit gemacht, weil wir einmal über den Kanal rübergegangen sind? Ja, auf jeden Fall. Und das ist bestimmt auch parallel zu zwei, drei anderen Agenturen, die sie sich angeguckt haben, hat genauso stattgefunden. Und daher würde ich sagen, das war bestimmt in a way ein Pitch. So. Aber ich würde halt sagen, dass sich der Umfang von so etwas drastisch reduzieren wird. Und aber gleichzeitig auch hängt das extrem davon ab, ob wir jetzt von einem großen Konzern sprechen oder von einem kleinen Startup, wo ein einzelner CMO sitzt. Und der vielleicht auch einfach eine schnelle Entscheidung möchte, mit wem er oder sie zusammenarbeitet. So, demnach, es ist super relativ, aber ich würde auch hier wieder sagen, absolutes People-Business. Also du musst als Experte wahrgenommen werden und die Person muss dir am Ende vertrauen, dass du in der Lage bist, diesen Job zu erledigen. Und da gibt es halt Pitches, die geben dir eher die Chance dazu und Pitches, die geben dir weniger die Chance dazu. Also wenn du einfach nur eine stumpfe Aufgabe zugesendet bekommen hast und die versuchst du jetzt zu erledigen, dann wird es, glaube ich, schwieriger, die ein oder andere positive Seite noch von dir zu zeigen. Wenn du aber vielleicht in einem gemeinsamen Workshop dein Way of Working nochmal näher bringen kannst und deine Gedankengänge, dann sieht die Welt nochmal wieder ein bisschen anders aus. Und aus meiner Sicht, da müssen Kunden wahrscheinlich noch eher an ihren Prozessen in die Richtung arbeiten, speziell große Marken, um da dieses Pitch-Game nochmal ein bisschen zu revolutionieren. Weil ich glaube, häufig sind die auch nicht allzu effizient. Mhm.
Vielen Dank. Und wir haben uns jetzt 10 Mark gesetzt, nicht die 30 Minuten zu überschreiten. Das heißt, wir haben noch 2 Minuten für Abschlussworte. Ich denke, wir haben uns jetzt auf Dienstag immer als Aufnahmetag geeinigt. Das heißt, wenn wir es schaffen, dann geht dienstags immer die nächste Folge raus. Vielen Dank für das sehr gute Gespräch. Ich habe auf jeden Fall ein paar Themen mitgenommen, auch ein paar neue Impulse bekommen, mit denen ich weiterarbeiten kann und freue mich auf die nächste Folge nächsten Dienstag.
Ja, danke dir, Christian.
Danke dir, Hans, und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.